Das ist der Brie-Podcast. Ich bin Nina Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute, eine Hackergruppe namens Mythos hat fast alle geheimen NSA-Systeme in wenigen Stunden geknackt. Dann die FDA, ein mRNA-Impfstoff gegen RSV, bekommt einstimmige Empfehlung, aber hinter den Kulissen gab es richtig Drama. Und Bluesky verspricht dezentrale Identität, doch eure Social-Graph-Verknüpfung hängt faktisch an einem einzigen Firmenserver. Dazu noch 9 weitere Themen. Los geht's.
Heute nur eine Meldung, aber die hat es in sich. US-amerikanische Geheimdienstmedien berichten, dass der NSA-Chef eine massive Sicherheitslücke eingeräumt hat.
Massiv ist fast noch untertrieben. Es geht um eine Hackergruppe namens Mythos. Der NSA-Direktor sagt, die haben es in wenigen Stunden geschafft, fast alle geheimen Systeme zu knacken.
Fast alle. Das ist die konkrete Aussage, die da zitiert wird. Man muss sich das kurz vorstellen. Die National Security Agency der USA hat tausende unterschiedliche Rechner und Netzwerke. In der Regel sind die streng voneinander getrennt.
Genau das ist das Prinzip der sogenannten Air-Gap-Systeme. Die wichtigsten Daten liegen auf Maschinen, die physisch vom öffentlichen Internet abgeklemmt sind. Der Einbruch in so viele davon innerhalb von ein paar Stunden klingt eigentlich unmöglich.
Und darin liegt der kritische Punkt. Wenn das stimmt, dann hat Mythos entweder eine komplett neue Angriffsarchitektur oder nutzt eine Schwachstelle aus, die quer durch alle Sicherheitsstufen wirkt. Die Berichte dazu stammen aus dem Hacker-News-Umfeld. Die Originalquelle ist ein Artikel mit einem klaren Titel.
Der Titel lautet wörtlich: NSA Chief says Mythos breached almost all classified systems in hours. Kein Spielraum für Schönfärberei. Die konkrete Konsequenz, die sich jetzt abzeichnet. Es gab offenbar keine Ausfallzeit von Tagen, sondern die Kompromittierung lief in einem engen Zeitfenster ab.
Und damit steht der gesamte Datenbestand der NSA unter Verdacht, einmal komplett abgeflossen zu sein, nicht nur ein Teilbereich. Kommen wir zu dem FDA-Votum, über das die Hacker-Newsfeeds heute berichten. Ein wirklich merkwürdiger Fall. Der Beratungsausschuss hat einstimmig für die Zulassung eines moderner mRNA-Impfstoffs gestimmt, aber der Weg dorthin war alles andere als glatt.
Genau. Und was da im Originalartikel steht, klingt nach einem echten Drama hinter den Kulissen. Die FDA selbst hatte den Impfstoff offenbar intern blockiert oder verzögert, bevor das Expertengremium überhaupt zusammenkam. Und die Berater haben sich dann trotzdem in seltener Einmütigkeit dagegen gestellt.
Und das ist der Punkt, den man verstehen muss. Normalerweise folgt die Behörde in solchen Sitzungen dem vorbereiteten Kurs ihrer eigenen Wissenschaftler. Hier gab es aber eine öffentlich gewordene Spannung, bei der die externen Experten sagten, nein, die Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit sind robust genug für eine Zulassung.
Als Felix muss ich da einhaken, was heißt das konkret? Der Impfstoff richtet sich nicht gegen Covid, sondern gegen das respiratorische Syncytialvirus, RSV. Für ältere Erwachsene ist RSV eine ernste Bedrohung und Moderna hat damit jetzt den ersten mRNA-Impfstoff in dieser Indikation, der die Hürde nimmt.
Die direkte Folge, die formale Zulassung durch die FDA, gilt damit als sicher. Das ist ein Signal, dass mRNA jenseits von Pandemienotfällen jetzt auch für Standardimpfungen in den Markt kommt und das gegen eine etablierte Konkurrenz von Proteinimpfstoffen, die schon auf dem Markt sind.
Und der Beigeschmack dieser Agency-Drama-Geschichte bleibt. Es wirft ein Schlaglicht darauf, dass in der FDA nicht immer Einigkeit herrscht, wenn es um neue Technologien geht. Aber der Markt und die Ärzte werden jetzt vor allem sehen, einstimmiges Votum, nächster logischer Schritt ist die Zulassung.
Hast du die Sache mit dem Midjourney-Ultraschallscanner mitbekommen?
Nur am Rand, da hat wohl ein Arzt was revidiert, oder?
Genau, Matthew Zier war es, Dermatologe, hat öffentlich gesagt, I was wrong about the Midjourney-Ultrasound-Scanner.
Klingt nach einer Kehrtwende.
Er hatte wohl angenommen, Midjourney könne medizinische Scans nachbauen und musste das jetzt korrigieren.
Also kein KI-gestützter Bildgeber, sondern eine Fehleinschätzung.
So steht es im Post. Die konkrete Konsequenz, schon bei generativer Bild-KI muss man Trainingsdaten und echte Diagnostik auseinanderhalten.
Und das ist kein Spielzeug, wenn Mediziner kurz mal drauf reinfallen.
Wenn ich in den letzten Tagen durch die KI-Foren scrolle, begegnet mir immer derselbe Frust. Alle reden über Agentic-AI, aber kaum jemand baut die Agenten so, dass sie nicht ständig Unsinn machen.
Ja, die Diskussion dreht sich um ein Konzept namens Agent Skills, also vordefinierte, wiederverwendbare Fähigkeiten, die ein Agent abruft, statt jedes Mal frei zu halluzinieren.
Und der Clou ist, viele Teams stopfen immer mehr Skills in ihren Agenten, in der Hoffnung, er wird dadurch schlauer. Genau das Gegenteil passiert.
Genau, Mehr lose Skills erhöhen die Gefahr, dass der Agent die falsche auswählt, vor allem wenn die Beschreibungen schwammig sind. Die Leute behandeln Skills wie eine große Toolbox, aber das System funktioniert eher wie ein Koch, der aus einem überfüllten Rezeptbuch das falsche Gericht zieht.
Die Folge, die ich da herauslese: Projekte skalieren nicht, weil die Fehlerquote mit jeder neuen Skill steigt und dann wundert sich das Team, warum der Prototyp super lief, aber der Live-Betrieb eine Katastrophe ist. Also auf Hacker News gab es einen Thread, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Es ging um das Konzept Cancel Cloud, also Leute, die aktiv dazu aufrufen, große KI-Modelle wie Cloud nicht mehr zu nutzen.
Genau, und Felix hier, der Kern des Threads war eigentlich eine einfache Rechnung. Was hat man konkret zu verlieren, wenn man auf offene Modelle umsteigt?
In der Diskussion wurde argumentiert, dass das Risiko minimal ist. Der Originalbeitrag nannte es wörtlich "There is minimal downside".
Das Interessante daran war die Logik dahinter. Wenn geschlossene Anbieter plötzlich die Regeln ändern oder Preise massiv anziehen, was ja öfter vorkommt, bist du komplett ausgeliefert.
Bei einem offenen Modell lokal auf deinem Rechner passiert das nicht. Du hast die Kontrolle über das Werkzeug, ohne dass dir jemand von heute auf morgen den Hahn zudreht.
Und die Konsequenz ist ein wachsender Druck auf die großen Anbieter. Wenn der Wechsel wirklich so schmerzfrei ist, müssen die sich warm anziehen, um ihre Nutzer nicht zu verlieren.
Meta-Mitarbeitende in Deutschland sammeln gerade Unterschriften gegen eine interne Richtlinie, die sie Model Capability Initiative nennen.
Das klingt erstmal nach einem harmlosen Projektnamen. Aber was genau verbirgt sich dahinter?
Laut dem Bericht geht es darum, dass Meta systematisch Trainingsdaten von den Geräten der Beschäftigten einsammeln will für eigene Machine Learning-Modelle.
Das heißt also, dass private oder dienstliche Geräte Inhalte zur Modellverbesserung genutzt werden sollen, ohne dass die Leute einzeln zustimmen können.
Genau dieser Punkt treibt die Initiative an. Die Petition fordert eine Opt-in-Regelung, weil die aktuelle Praxis offenbar als übergriffig empfunden wird.
Die konkrete Konsequenz für den Betriebsalltag wäre dann, dass ohne ein solches Opt-in jede Angestellte faktisch zum unfreiwilligen Datenlieferanten wird.
Der Name Apertus schwirrt gerade durch die Open-Source-Szene, ein neues Foundation-Model, das komplett offene Trainingsdaten nutzen soll, inklusive Biologie, Recht und Mathe auf PhD-Niveau.
Genau, und das Spannende daran, es zielt direkt auf souveräne KI, also Modelle, bei denen man nicht von einem einzelnen US-Anbieter abhängig ist, was natürlich sofort die Frage aufwirft, wie ernst die großen Plattformen das Thema Vertrauen und Identität gerade nehmen.
Passend dazu schreibt die Hilfeseite von Anthropic neuerdings, wer Claude weiter nutzen will, muss bald Telefonnummer oder Ausweis zur Verifizierung vorlegen.
Das ist kein kosmetisches Update. Es bedeutet konkret, dass anonymer Zugang zu einem führenden Modell eingeschränkt wird, während parallel Open-Source-Projekte wie Apertus genau das Gegenteil versprechen.
Wenn ich an 1992 zurückdenke und dann auf heute schaue, fällt mir ein Text ins Auge, der die Softwareprobleme von damals auflistet. Viele davon wirken fast niedlich direkt.
Absolut, das spiegelt eine Art kognitive Schuld wider. Über die CTOs jetzt als neues Pendant zur technischen Schuld sprechen. Es geht um ungeklärte Designannahmen, die sich über Jahre ansammeln und Teams heute noch ausbremsen.
Genau, der Autor von 1992 beklagte sich über fehlende Standardbibliotheken und dass Programme zu schnell wuchsen, was wir heute als technische Schuld bezeichnen würden. Der Sprung zur kognitiven Schuld ist die Erkenntnis, dass selbst sauberer Code unverständlich wird, wenn die damaligen Annahmen nicht mitdokumentiert wurden.
Die konkrete Konsequenz aus den CTO-Diskussionen: Code-Reviews und Einarbeitungsprozesse verschieben sich. Man prüft nicht mehr nur, ob Code funktioniert, sondern ob das Team die zugrunde liegenden Konzepte noch versteht, sonst erbt man eine Blackbox.
In den letzten Stunden ist ein ziemlich eigenwilliger Tech-Post durch die Runden gegangen, Felix. Eine Theorie, die, sagen wir, nicht mit Optimismus spart.
Ach, meinst du das Storystück, das in den einschlägigen Foren kursiert? Der Untergang rechtfertigt die Bewertung. Die Singularität ist nah.
Genau das. Der Kern der These ist eine harte Kopplung. Nur wenn ein KI-Unternehmen einen existenziell riskanten, ungebremsten Wettlauf anführt, sichere es sich die aberwitzig hohen Milliardenbewertungen.
Also eine Art zynische Risikoprämie. Die implizite Folge: Wer auf Nummer sicher geht oder reguliert wird, den bestraft der Markt sofort. Die Erzählung hängt sich daran auf, dass irrer Fortschritt den irren Preis nicht nur erklärt, sondern zwingend verlangt.
Du, ich bin auf einen Gedanken von einer Ingenieurin gestoßen, der mich nicht loslässt. Sie fragte sich öffentlich, ob ihr alter Job überhaupt nur existiert hat, weil irgendwo im System Betrug lief. Kein privater Frust, sondern eine strukturelle Frage.
Genau das ist der harte Kern. Und der zweite Beitrag macht daraus einen aktuellen Treiber. Wenn Kandidaten massenhaft KI-generierte Bewerbungen abschicken, werden Auswahlprozesse fast ununterscheidbar von der betrügerischen Kulisse, die sie damals beschrieben hat. Reale Kompetenz bleibt unsichtbar.
Die Konsequenz, die beide Texte teilen, Unternehmen verlassen sich jetzt wieder schneller auf persönliche Netzwerke und warme Empfehlungen, um das echte Signal vom KI-Rauschen zu trennen.
Und das ist der Punkt, wo die alte Betrugsfrage plötzlich wiederkommt. Wenn die offizielle Stellenausschreibung nur noch eine Fassade für den echten netzwerkbasierten Einstellungsprozess ist.
Weißt du, was mir heute in den Statistiken aufgefallen ist? Google hat zum ersten Mal die 50%-Marke bei I-Favor 6 geknackt.
Das ist tatsächlich ein stiller Meilenstein. Die Hälfte aller Zugriffe auf Google-Dienste läuft jetzt über das neuere Internetprotokoll. Das vermeidet das ganze Adressengerangel, das wir mit dem alten IPv4 noch haben.
Genau, und das Spannende ist die echte Konsequenz fürs Netz. Jeder neue Anschluss in Schwellenländern kommt heute direkt nur mit IPv6. Das alte System ist faktisch voll.
Das heißt, wer als Anbieter heute noch kein IPv6 liefert, baut seinen Kunden faktisch eine Komfortbremse ein, weil der Umweg über alte IPv4 Carrier-Grade-Nets die Latenz einfach messbar hochtreibt.
Blue Sky läuft technisch auf dem AT-Protokoll und da gibt es einen Haken, über den auf Hacker News diskutiert wird. Deine digitale Identität gehört dir nämlich oft gar nicht so klar, wie das Marketing suggeriert.
Genau das ist der Kern. Du bekommst zwar einen Handel wie @DEINNAME.BSKY.SOCIAL, aber der zugrunde liegende Etain-Fiat, der DID, wird standardmäßig auf BlueSkys eigenem PLC Directory Server erzeugt und verwaltet.
Fällt der zentrale Server von Blue Sky aus oder entscheidet das Unternehmen, dein DID zu löschen? Ist deine gesamte Social Graph-Verknüpfung, also wer dir folgt und wem du folgst, praktisch blockiert? Eine Migration zu einem eigenen Domain-Handle per DNS-Eintrag bleibt eine Option, die aber kaum jemand aktiv einrichtet, solange der Default so bequem ist.
Konkret heißt das, im Moment hängt die AT-Proto-Identität fast aller Nutzer an der Infrastruktur einer einzigen Firma, obwohl das Protokoll eigentlich auf Dezentralisierung ausgelegt ist.
Das war eine Menge heute von der NSA-Sicherheitslücke und dem RSV-Impfstoff-Drama bei der FDA über die Vertrauensfrage bei offenen KI-Modellen bis zu Bluesky's Identitätsfalle. Spannend, wie oft sich heute das gleiche Muster gezeigt hat, Kontrollverlust dort, wo man sich eigentlich sicher fühlte.
Genau mein Eindruck. Danke fürs Zuhören. Wir sind beim nächsten Mal wieder da, wenn es neue Geschichten aus der Tech-Welt gibt. Bis dann!